Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast war Physiker, Forscher am CERN, dann Investmentbanker und ist heute Chef von Terra Quantum, einem der ambitioniertesten Quanten-Startups in Europa. Ob es um sichere Datenverschlüsselung, neue Rechenpower oder abgefahrene Industrieanwendungen geht, Terra Quantum will nicht weniger als die digitale Welt von morgen komplett neu gestalten. Wie realistisch das ist, was alles auf uns zukommt, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Herzlich willkommen bei Biz & Beyond, Markus Flitsch.
Hallo, Herr Flitsch.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Flitsch, Terra Quantum gilt ja als Europas Hightech-Hoffnung im Quantenzeitalter. Jetzt ist das mit Quantencomputing so eine Sache, das ist ja so ein Buzzword für die Zukunft. Was sind denn die größten Mythen, die über Quantentechnologie entkräftet werden müssen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Mythen sind im Sinne der Bedeutung des Quantencomputings, die man entkräften müsse, als nicht viel mehr, dass in dem Feld, in diesem Quantum Tech, Quantentechnologiefeld, natürlich sehr viele Behauptungen aufgestellt werden von Playern, was wann wie möglich ist und da oftmals, sag mal, die technische Kredibilität dahinter fehlt. Und das ist für den Beobachter so schwer zu unterscheiden in dieser Deep Tech Disziplin, wie man hier sozusagen Realität von irgendwelchen Behauptungen unterscheidet, ja. Aber dass das Quantencomputing die disruptivste Technologie für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht für die nächsten 100 Jahre sein wird, das würde ich hier behaupten. Warum ist das so? Weil durch diese exponentielle Leistungszunahme eines Quantencomputers ganz neue Anwendungsbereiche aufgeschlossen werden.
Könnten Sie uns vielleicht mal umschreiben, was genau Quantum Computing ist und wo die Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz ist?
Ja, das ist natürlich schon ein sehr weites Feld. Zunächst einmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Quantencomputing und traditionellem Computing, selbst auf den leistungsfähigsten klassischen Rechnern? Es ist so, dass wir hier eine ganz neue Technologie haben, die eben nicht mehr mit Bits 0 und 1 sequenziell arbeitet, sondern mit sogenannten Qubits, die alle Werte zwischen 0 und 1 annehmen können. Wir nutzen hier Phänomene aus der Quantenphysik, die wir seit 100 Jahren kennen, die aber jetzt in die Anwendung kommen, namentlich Überlagerung und Verschränkung. Und durch diese quantenmechanischen Phänomene resultiert eben, dass der Quantencomputer mit der zunehmenden Anzahl von Qubits eine exponentielle Rechenleistungssteigerung hat. Und die Exponentialfunktion, für die mathematisch ein bisschen bewandert sind, die überholt früher oder später alle anderen mathematischen Funktionen. Und dadurch ist sie eben so schlagkräftig. Der Quantencomputer überflügelt früher oder später alles.
Was sind denn jetzt Gamechanger, die heute schon möglich sind und welche kommen möglicherweise bald?
Ja, durch diese exponentielle Leistungssteigerung kann man zwei Dinge im Wesentlichen verändern. Das eine ist das sogenannte Big Data Analytics, also das, was eigentlich jetzt als klassische AI-Welle durchläuft. Optimierungen, Simulationen, Machine Learning Techniken, solche Gen AI, LLM Anwendungen. Und da sehen wir, dass die auf klassischen Rechnern langsam an Grenzen stoßen. Also so ein Sprachmodell in der nächsten Iteration, da sehen wir, es hat eine Inflationierung der Parameter. Die Rechenleistung nimmt so stark zu, dass man Energiebedarfe hat, die realistisch gar nicht mehr zu decken sind. Das heißt, wir sehen, klassische KI kommt in Anwendungsbeschränkungen. Hier hilft Quantum AI, nämlich solche Data Analytics auf dem Quantencomputer mit Quantenalgorithmen. Das ist die eine Disruptionsachse. Und da sehen wir eben, dass wir über hybride Technologien Wir simulieren uns zum Beispiel so eine Quantenhardware, die noch nicht wirklich reif ist, um unsere Quantensoftware da heute schon drauf laufen zu lassen, dass wir mit diesen Ansätzen heute schon helfen können, beispielsweise Banken bessere Portfoliooptimierung zu machen, beispielsweise Stahlproduzenten helfen, Brennofenoptimierung zu betreiben oder Routing-Applikationen haben, die Mobilitätsanbietern helfen, besser und schneller am Zielort anzukommen. Also es gibt zahlreiche Anwendungen, die über hybride Ansätze heute schon möglich sind. Und ein Wort noch zu dieser Data Analytics-Anwendungsdimension. Am langen Ende dieser Kurve stehen natürlich ganz, ganz spannende Themen wie personalisierte Medizin, Medikamentenentwicklung in atemberaubender Geschwindigkeit zu sehr geringen Kosten.
Haben Sie auch Unternehmen ausgeschlossen, mit denen Sie nicht zusammenarbeiten würden, also wie zum Beispiel das Militär?
Hier kommen wir, vielleicht darf ich das eingangs sagen und dann beantworte ich diese Frage gerne, vor allen Dingen natürlich zu dieser zweiten Art der Disruption, die das Quantencomputing triggert, nämlich Cybersecurity. Alle klassische Verschlüsselung, ob Ihre Kreditkarte, Ihr Messenger-Dienst, Ihre E-Mail, Ihr Crypto-Asset-Wallet, all diese Dinge sind bedroht und werden früher oder später von einem Quantencomputer gehackt. Auch vertrauliche bis hin zu militärischer Kommunikation. Das heißt, es gibt hier ganz großen Handlungsbedarf, in sehr kurzer Zeit Kommunikation quantensicher zu machen. Und das betrifft alle gespeicherten oder bewegten Daten. Und hier ist natürlich für den Verteidigungsbereich ein sehr zentrales Anwendungsgebiet. Und ich kann sagen, dass wir helfen wollen, als Terra Quantum Sicherheitslösungen zu geben. Wir wollen Sicherheit erhöhen, damit man nicht gehackt wird, weil das sozusagen triggert unabwägbare Risiken. Das heißt, wir helfen Unternehmen, aber eben auch durchaus Staaten, quantensicher zu kommunizieren. So arbeiten wir beispielsweise für die US Air Force.
Auch für die deutsche Bundeswehr?
Ja, da sprechen Sie etwas an. Ich bin ja Deutscher, ich wohne in München, überzeugter Kultureuropäer. Die Firma ist sozusagen wesentlich aus Europa heraus entstanden. Der erste Regierungsauftraggeber ist die USA, ist das US Air Force und ist nicht der Cyberhub der Bundeswehr, was ich sehr bedauere, was aber vielleicht auch ein Schlaglicht darauf wirft, wie ernst wir es meinen mit einer wirklichen Umsetzung der Stärkung unserer Verteidigung.
Auf die Politik und die Verbindung dahin kommen wir gleich zu sprechen. Aber jetzt kämpft ja Terra Quantum auch gegen Giganten wie Google, IBM, chinesische Staatskonzerne. Wie ist denn dieser globale Handels- oder Hightech-Krieg vielmehr, wie ist er denn zu gewinnen? Geht das?
Ja, das geht. Also zunächst einmal haben wir als Terra Quantum unser Business Model so aufgestellt, dass wir nicht im frontalen Wettbewerb mit American Big Tech stehen, die wesentlich sich erstmal um die Hardware kümmern, also die Quantenchips entwickeln. Wir sind im Wesentlichen ein hardware-agnostischer Quantum-Software-Player. Wir sind sozusagen das nächste Software-Play, was auf allen diesen Quantenchips, die entwickelt werden, läuft. Und damit erschließen wir uns den gigantischen Applikationsmarkt als Terra Quantum. Aber gleichwohl sind wir natürlich im internationalen Wettbewerb. Wo stehen wir da? Wir als Terra Quantum stehen sehr gut da. Wir haben eines der weltweit größten Patentportfolien in Quantum-Software und Quantum-Security entwickelt und das sozusagen verteidigt die derzeitigen und zukünftigen Märkte. Also wir setzen ganz stark auf Innovation und technologische Lieferfähigkeit. Aber das ist natürlich in so einer Reifung eines Unternehmens nicht alles. Hier geht es auch um internationale Finanzierungsstrukturen, um Aufträge, um Größe und Innovationsfreude von Industrien. Und da haben wir hier sicherlich Nachholbedarf in Deutschland.
Meinen Sie, dass Ihre Technologie eventuell mal zwischen die politischen Fronten geraten könnte? weil das, was Sie machen, ist ja sicherheitsrelevant. Im Endeffekt ist Ihre Technologie ausschlaggebend dafür, wer die Nase vorn hat, ob wirtschaftlich oder politisch. Und Experten sagen jetzt schon, dass Datenzentren wahrscheinlich einmal mehr zum Ziel militärischer Angriffe werden könnten als andere Waffen, also dass sie militärisch geschützt werden müssen. Und deswegen frage ich mich, kann das sein, dass Ihnen Beschränkungen drohen, gerade jetzt auch im Hinblick auf die USA?
Ja, also zunächst einmal konzentrieren wir uns als TerraQuantum auf Unternehmenskunden. Unsere Kunden sind ganz klar diese Large Corporates, die komplexe Datenanalytik-Anwendungen haben oder eben Herausforderungen in ihrer Cybersecurity und die quantensicher machen wollen. Das ist unsere Hauptzielgruppe und da adressieren wir den globalen Markt, also natürlich Europa, aber eben auch Nordamerika. Und wir haben auch Präsenzen und Tochtergesellschaften in vielen Märkten, eben auch in der USA. Aber Sie haben schon recht, das ist natürlich eine geopolitisch wichtige Technologie, insbesondere das Thema Cybersecurity. Und wir sehen auch, dass wir im globalen Kontext mehr solche Exportkontrollthemen haben. Und man hätte das ja vor ein paar Jahren noch nicht geglaubt, dass man vielleicht mal überlegen muss, wie man sich zwischen Europa und Nordamerika aufstellt. Das muss man jetzt durchaus in der Strukturierung mit bedenken. Ich bin ja auch entsprechend aktiv, sowohl hier in Europa, in Berlin, in Brüssel, als auch in den USA, dass wir das beim Quantencomputing wirklich als gemeinsame Anstrengung sehen und dass es hier nicht zu einem nächsten Wirtschaftskrieg gar noch zwischen Europa und Amerika kommt. Das sollten wir vermeiden.
Ja, aber das hängt auch ein bisschen von Donald Trump ab und wie er darauf reagiert. Jetzt waren Sie häufiger, glaube ich, in Mar-a-Lago. Und sogar bei der Amtseinführung von Donald Trump ja dabei. Wie ist denn sein Eindruck, wenn es um Quantentechnologie geht? Oder will er sie nicht dafür gewinnen, möglicherweise, dass sie komplett das Unternehmen in die USA ziehen?
Also ich darf berichten, ich bin auch gerade wieder zurück aus Mar-a-Lago. Ich war am Wochenende dort und war jetzt mehrmals dort und natürlich auch in Washington, auch seit der Amtseinführung. Und es gibt viele Gespräche dort mit der neuen Administration. Und meine Feststellung ist ein bisschen konträr, sage ich mal, vielleicht sozusagen zum Mainstream-Narrativ über Trump in Europa. Ich denke, dass hier ein großes Technologieverständnis da ist und dass eine europäische Firma wie TerraQuantum in Amerika für die US Air Force arbeiten darf, sage ich jetzt mal, das zeigt ja eigentlich die Offenheit. Ja, wir haben die führende Technologie und damit sind wir auch in Amerika am Start und gefragt. Das heißt, was ich praktisch sehe und erlebe, ist, da ist sozusagen, es gibt ein Rennen um die technologisch beste Lösung. Wir haben die Patente um eine der besten technologischen Lösungen und die Amerikaner schlagen zu. Ja, und das können wir Deutschen ja auch machen. Also ich biete hier gerne an, dass Herr Merz mich anruft und wir sozusagen darüber sprechen, wie wir Deutschland zum ersten quantensicheren Land machen. Ja.
Besteht eigentlich auch ein Risiko, dass Ihre Technologie kopiert werden kann? Also wie zum Beispiel die deutschen Autofirmen sind vor Jahrzehnten nach China gegangen, haben ihre Technologie mitgebracht. China hat das Know-how abgegriffen und macht jetzt bessere Autos als alle anderen. Wie kopiersicher ist Ihre Technologie?
Wichtiges Thema, weil wir investieren natürlich ganz viel in unsere Patente. Die Patente stellen einen zentralen Wert dar. Und jetzt gilt natürlich erstmal, dass wir uns international eigentlich darauf verständigt haben, Patente genießen Patentschutz und kopieren ist kriminell und strafbar und darf nicht gemacht werden. So, das gilt mal zunächst. Aber wir bereiten uns da natürlich sehr darauf vor, dass eben man uns nicht diese Technologie in Anführungszeichen klauen kann, indem wir unsere Lösungen, sowohl die Library an Quantenalgorithmen, also so schützen und sozusagen den Source Code nicht offenlegen, dass man es eben nicht kopieren kann. Bei den Cybersecurity-Lösungen ist es ähnlich, aber am Ende, wenn wenn jemand Patente kopieren oder stehlen will, gibt es davor keinen hundertprozentigen Schutz. Auf der Cybersecurity-Seite sage ich aber, und das ist ganz wichtige Unterscheidung, wir reden hier davon, dass jemand anderes sozusagen vielleicht auch seine Systeme sichern kann. Wir reden nicht davon, dass man unsere Systeme sozusagen infiltrieren oder hacken können. Das ist das Tolle an Quantum Cyber Security. Es gibt keine Backdoor Facilities oder es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass man über Druck, den man ausübt, jetzt irgendwelche Schlüssel aufsperrt. Was quantengesichert wurde, ist geschützt durch die Gesetze der Physik in diesem Universum und keine Macht der Welt schließt das wieder auf. Was eine übrigens interessante Herausforderung auch ist, wie man mit quantensicheren Kommunikationsprotokollen umgeht, denn die sind per se eigentlich nicht mehr kontrollierbar.
Wenn Quantum Computing sozusagen der Schlüssel zum Verschlüsseln ist, heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass man damit alles knacken kann? Also wenn es jetzt zum Beispiel einen Bad Actor gibt, kann er dann Quantum Computing dazu einsetzen, um sicherheitsrelevante Infrastruktur zu knacken oder um in Waffensysteme einzudringen?
Interessante Frage. Und wie ich anfangs sagte, jede klassisch verschlüsselte Kommunikation, egal, man spricht hier im Fachchinesisch sozusagen von symmetrisch oder asymmetrisch, RSA, AES, SHA, das sind solche Verschlüsselungsalgorithmen, die werden alle früher oder später von einem Quantencomputer, der mächtig genug ist, gehackt werden. Und natürlich kann jemand, der Zugriff zu so einem mächtigen Quantencomputer hat, klassische Verschlüsselung hacken. Das wird so sein. Das beginnt sehr wahrscheinlich mit der Kreditkarte RSA, weil die diesbezüglich am wenigsten geschützt ist oder am leichtesten anzugreifen sein wird. Das endet da aber nicht. Das endet am Ende auch mit jeder Cryptocurrency, so sie sich nicht in das Quantenzeitalter weiterentwickelt. Und das ist ja auch die große Gefahr. Die US-Authorities gehen davon aus, dass dieser Q-Day, der Tag, an dem das also passiert, um 2030 liegt. Das sind nur wenige Jahre. Und die Herausforderung der Migration der Systeme aller IT-Infrastruktur ist so gigantisch, dass es viel größer ist als damals das Jahr 2000-Problem. Hinzu kommt, dass es nur ganz wenige Firmen wie Terra Quantum gibt, die hier helfen können. Das heißt, wir sehen das große Risiko, dass wir hier in einen Crunch laufen, dass überhaupt die Welt gar nicht mehr zeitig genug im Vorfeld des Q-Days in sichere Lösungen migriert. Und dazu, wenn man vergleicht, wie so die Alarmlage ist, sozusagen, wie wichtig wird das Thema schon genommen, dann sieht man auch hier, dass das einige Stakeholder massiv unterschätzen, welche Gefahr hier droht.
Und wenn wir da nicht rechtzeitig handeln, was passiert dann?
Ja, dann passiert sozusagen wahrscheinlich zunächst einmal mit der Mission Critical Infrastructure etwas, was wir nicht wollen. Irgendein Black Swan Event, wo dann ein Hack passiert. Am Ende des Tages ist das eine Bedrohung, auch neben militärischen Dingen für das Finanzsystem. Stellen Sie sich vor, eine der zentralen Cryptocurrencies wird gehackt. Am nächsten Tag rauscht der Wert Richtung Null. Also hier gibt's große, große Verwerfungsgefahren. Und wir sehen ja auch, dass darauf reagiert wird. Also in Amerika, nochmals, wenn ich das anführen darf, sind wir sehr aktiv, denn dort hat die amerikanische Standardisierungsbehörde, NIST, National Institute of Standard and Technology, jüngst vor ein paar Monaten erst die ersten Standards gesetzt. Jetzt müssen, basierend auch auf einer unterschriebenen Executive Order des Präsidenten, ca. 250.000 Mission Critical Infrastructure Unternehmen in den USA, Energieunternehmen, Krankenhäuser etc., diese PQC-Standards bald einhalten. Also die Amerikaner bewegen sich, sie standardisieren, sie geben Vorgaben. Und das ist für uns natürlich in Anführungszeichen super, weil wenn etwas reguliert oder standardisiert ist, dann können wir uns nach den Standards ausrichten und in dem Markt anbieten. Und Terra Quantum ist eine der ganz, ganz wenigen Unternehmen weltweit, die eine komplette Validierung, Zertifizierung ihrer sogenannten PQC-Library durch die NIST haben.
Dass die Amerikaner die ja Weltmeister in der Innovation sind, eine deutsche Firma für ihre US Air Force beauftragen. Das ist ja schon bemerkenswert. Wer sind in den USA Ihre größten Konkurrenten?
Ja, wir sprechen ja nicht so gern über die Konkurrenten, weil wir glauben, dass wir sozusagen Market Leader sind. In der Tat müsste man diese zwei Märkte betrachten, Quantum AI und Quantum Cybersecurity. Und wir sind in beiden sicherlich führend, was unsere technischen Fähigkeiten anbelangt. Wir arbeiten ja auch global in diesen Feldern für Unternehmen wie Honda, Volkswagen, POSCO, Unilever, Thales, also wirklich die großen Konzerne. Aber wenn man sich das anguckt, sind das in der Kommerzialisierung sicherlich im Wesentlichen US-Unternehmen. Und da spielt American Big Tech eine Rolle. Und dann andere Start-ups, Scale-ups. Darauf konzentrieren wir uns. Also ich glaube, die entscheidende Auseinandersetzung findet im nordamerikanischen Markt statt, wo wir uns immer stärker hin entwickeln. Und wir können da gut mithalten. Also noch sind wir die technologischen Führer diesen Vorsprung wollen wir uns eigentlich auch nicht nehmen lassen.
Es gibt jetzt auch eine strategische Partnerschaft mit Siemens. Was hat es damit auf sich?
Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr, weil wir natürlich insbesondere auch den europäischen Markt mit entwickeln wollen. Und als Münchner sozusagen ist natürlich das Brand, mit dem man arbeiten möchte, mit dem Siemens-Konzern. Und ich glaube, diese Allianz setzt auch ein starkes Signal für Europas technologische Unabhängigkeit. Was wir hier machen, ist, dass wir auch innerhalb des Digital Twin Marketplaces von Siemens unsere Quantum as a Service Plattform anbieten. Was finden dort die Kunden dann? Die Kunden finden dann dort unsere Bücherei, Bibliothek an Quantenalgorithmen für verschiedene Use Cases in verschiedenen Industrien, sowas wie autonomes Fahren, Mobilität und andere Anwendungen. Und Sie finden unsere gerade erwähnt PQC-Library da drin, also für Post-Quantum Cryptography-Sicherungen. Und das bieten wir eben dann zusammen mit dem Siemens Marketplace an. Und das ist sicherlich auch eine große Aktion hinsichtlich auch dem sozusagen Upskilling auch sozusagen der europäischen Kunden.
Was muss man eigentlich machen, damit Europa in dem Bereich nicht von den USA und China abgehängt wird?
Ja, ich bin mittlerweile sozusagen etwas skeptisch, ob wir richtig unterwegs sind in Europa, insbesondere Deutschland. Das ist die nächste Make it or break it Technologie. Wenn man ehrlich ist, hat Europa die Hyperscaler verschlafen. Europa hat klassische AI verschlafen, was auch immer wir denken, wo wir da noch sind. Quantum is the next big thing. Das darf man nicht ziehen lassen. Und wir haben die typische Herausforderung. Wir haben eine tolle Forschungslandschaft in Europa, aber wir kriegen die Kommerzialisierung und die Finanzierung nicht auf die Straße. Es ist zu heterogen, es gibt kein europäisch wirklich belastbares Programm. Das, was dann dort an Geldern vergeben wird, ich würde mal behaupten, dass diese ganze Subventionsthematik fast eine adverse selection sind. Ja, wer bekommt Subventionen? Der weiß, wie man Subventionen bekommt und nicht der die technologisch beste Lösung hat. Und das spielt zu langsamen akademischen Strukturen in die Hände. Wir sind im Wettbewerb mit Google und IBM. Da geht es um Monate und Quartale. Da sehe ich, dass wir die Dringlichkeit nicht haben, dass wir die strategische Bündelung solcher Programme nicht haben. Das franzt aus. Wenn Sie heute jemanden fragen, und ich würde mal behaupten, selbst aus der alten und oder der neuen Regierung in Berlin, fragen Sie mal einen, wie viele Subventionen fürs Quantencomputing gibt es und wie werden die denn eigentlich gerade vergeben? Wahrscheinlich fragen Sie 10 Leute und kriegen 10 Antworten. Das zeigt alles. Es ist intransparent, es ist nicht mehr klar. Es gibt keinen strategischen Rahmen. Und insbesondere bedenkt er nicht, wie wie bauen wir die nächsten Googles hier in Europa und halten die in Europa, sondern das ist zu akademisiert.
Aber es gibt jetzt einen Digitalminister, zumindest in der deutschen Bundesregierung. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass der so ein bisschen ja den Bereich beackert und Ihnen ja ein gutes Feld vorbereitet?
Ja, die Hoffnung ist durchaus da. Wir haben ja jetzt sozusagen mal die Töpfe geschaffen. Ja, also die Töpfe zahlen ja eigentlich voll auf das Thema AI und Cyber Security ein. Auch selbst der Defense-Topf oder gerade der, wenn man jetzt da mal sich anschaut, wie das heute ist. Wir kommen ja zu asymmetrischen Auseinandersetzungen. 1000 Drohnen, eine Million sozusagen, setzen einen Flugzeugträger, 10 Milliarden Schachmatt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Arithmetik. Das heißt, die Investitionen müssen in AI und Cyber gehen. Ohne Quantum gibt's keine Cyber Security mehr. Das heißt, die Hoffnung ist groß, dass sich jetzt die neue Regierung auch diesen Themen wirklich, wirklich annimmt. Aber annehmen heißt nicht nur spannende Gespräche in Berlin führen, heißt am Ende ein Auftrag, der unterschrieben ist mit einem Budget, an dem wir arbeiten können. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Strukturen in Deutschland, die Beschaffungs-Procurement-Strukturen strategisch genug bearbeitet werden, dass sowas auch schnell passiert.
Also sind wir zu bürokratisch, meinen Sie?
Definitiv.
Wir hatten kurz über diesen Black Swan-Moment gesprochen. Sind wir denn auf diese Bedrohung vorbereitet?
Nein, wir sind definitiv nicht vorbereitet. Ohne zu sehr ins technische Detail zu gehen, es gibt zwei Schritte Richtung Quantensicherheit, also so, dass Sie wirklich ruhig schlafen können wieder. Der erste Schritt nennt sich eben PQC, das sind komplexere Algorithmen, die Schritt halten mit der wachsenden Mächtigkeit der Quantenchips. Da tut sich jetzt was in Amerika. In Deutschland hinkt mir da noch hinterher. Aber die wirkliche Champions League ist sogenanntes QKD, Quantum Key Distribution. Das nutzt dann Quantenphänomene, die kann man nicht hacken. Terra Quantum ist der Weltrekordhalter in sogenannter Long Distance Quantum Key Distribution auf Basis unserer Patente. Wir können bestehende optische Glasfasernetze, und das ist entscheidend, 99% der weltweiten Kommunikation laufen noch über Glasfaser. Wir können solche Infrastrukturen heute schon quantensicher machen. Da ist jetzt die Frage, wer sozusagen möchte das erste Land oder die Institution sein, die wirklich quantensicher ist. Hier müsste eben im Bereich Cyber Security, die da sozusagen von Regierungsseite handeln, müsste ein wirklicher schneller Ansatz gewählt werden, weil, wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit, bis diese Quantenhacks passieren und so ein Black Swan Event könnte wirklich ungeahnte Auswirkungen haben.
KI und Quantum Computing brauchen ja ganz besonders viel Energie. Könnte man Quantum Computing auch selbst dazu einsetzen, um den Verbrauch, also diese Art von Computing, energieeffizienter zu machen, also damit die nicht so viel Energie verschlingt?
Ohne Quantum läuft AI in die Sackgasse. Das ist nicht beherrschbar. Der Energiehunger ist nicht stemmbar. Nur Quantum als exponentielle Technologie kann das in den Griff bekommen. Ein Beispiel. Nehmen Sie LLMs. Die brauchen immer mehr Parameter, die brauchen immer mehr Energie und dabei beschäftigen sich momentan nur mit der menschlichen Sprache. Ja, wenn ich das auf andere Anwendungen ausdehne, beispielsweise Medikamentenentwicklung, es gibt exponentiell mehr Molekülfragmente in diesem Universum, die man zusammenstecken kann, um daraus vielleicht etwas Sinnvolles zu bauen, als es Wörter in der menschlichen Sprache gibt. Das ist ein exponentiell komplexeres Problem. Das kann ich nur mit einer exponentiellen Technologie lösen. Und selbst wenn das die Hardware-Technologie darunter so eine sogenannte supraleitende Technologie ist, wo man also ganz viel Energie braucht, um das runterzukühlen, ist dennoch, wenn ich das in dem Millionstel Teil mache als Quantencomputer, der sonst ein klassischer Computer braucht, ist die Nettobetrachtung, dass ich durch Quantencomputing dramatisch Energie einspare. Das ist also die zentrale Aussage. Und dann arbeiten wir beispielsweise als Terra Quantum in der Tat schon für Energieunternehmen im Sinne Optimierung des Grids, des Netzwerks, im Sinne der Einspeisung, um hier letztendlich eben sozusagen mehr mit weniger zu machen.
Gibt es denn Branchen, die besonders profitieren von ihrer Technologie? Kann man das sagen?
Ja, da müsste man auf dieser Exponentialkurve der Entwicklung sozusagen auf diesem Zeitstrahl ein bisschen unterscheiden. Die, die zuerst davon profitieren, auch schon über diese hybriden Ansätze, sind beispielsweise Finanzunternehmen. Wir arbeiten zum Beispiel für HSBC, für BBVA, für Hedgefonds, um Quant-Trading oder Portfolio-Optimierung oder Risikosimulationen zu optimieren oder zu beschleunigen. Es sind Mobilitätsanbieter, also eine der ersten, sage ich mal, B2C-Anwendungen wird so ein Quantennavigationssystem sein. Und dann Richtung langem Ende gibt es viele andere Industrien wie die Materialkunde, neue Werkstoffe, die gar nicht mehr toxische Eigenschaften haben. Und dann eben insbesondere auch die Pharmaindustrie. Medikamentenentwicklung ist heute wesentlich determiniert durch Simulationen an einem HPC, an einem Hochleistungsrechner. Das wird durch Quantensimulationen auf einem Quantencomputer dramatisch beschleunigt werden. Also das sind so die Branchen. Also eigentlich gibt es kaum eine Branche, die nicht wirklich disruptiert wird durch Quantencomputing.
Wenn Quantum Computing zunehmend in der Finanzwirtschaft angewendet wird, zum Beispiel beim Trading oder überhaupt beim längerfristigen Investieren, haben dann andere Anleger, die nicht mit dieser Technologie arbeiten, überhaupt noch eine Chance?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben ja auch heute schon in einigen Gebieten, wenn man zum Beispiel den Hochfrequenzhandel nimmt, also wirklich schnelles Handeln und Traden, sind das ja eigentlich Spezialanbieter, denen der Markt gehört. Da kann sozusagen der kleine Privatanleger gar nicht mehr mithalten. Und das sehen wir jetzt auch im Banking. Wir hatten ja im Banking eigentlich in den 80er Jahren sozusagen eine sogenannte Quantwelle. Da kamen eigentlich die Elementarteilchenphysiker vom CERN, da komme ich ja auch her, und die Quantenphysiker und haben dann die Derivate und die strukturierten Produkte gebaut und sozusagen das Bankenwesen, Finanzwesen revolutioniert. Und die, die da ganz vorne waren, haben davon auch wahnsinnig asymmetrisch profitiert. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich eine zweite, diesmal Quantum-Welle im Banking. Das sind dieselben Leute, wieder die Teilchenphysiker und die Quantenphysiker, die machen jetzt nur aus Monte-Carlo-Simulationen Quantum-Monte-Carlo-Simulationen und quantisieren das in dem Sinne. Und das, ja, ermöglicht wieder wahnsinnige Innovationsschübe. Also ich kann Ihnen sagen, ein Anwendungsbeispiel: Wir machen für eine Investmentbank in Europa eine sogenannte Collateral Portfolio Optimization. Das Collateral Portfolio auf der Bilanz ist ein wichtiges Thema bei diesen Banken. Die müssen das optimieren hinsichtlich risikogewichteter Aktiva, Liquiditäts- und Finanzierungserfordernissen. Und da haben wir für eine Bank mit 400 Milliarden Collateral Portfolio uns all diese klassischen Sachen angeschaut, den klassischen Algorithmus, haben einen Quantenalgorithmus entwickelt. Und den lassen wir heute über diese hybriden Strukturen laufen und erzielen damit schon heute 6 Basispunkte. Das übersetzt sich in 240 Millionen Euro jährlich wiederkehrende Kosteneinsparungen. Nur durch die Migration eines klassischen Algorithmuses in den Quantenraum. Und das ist heute schon möglich. Und die, die das machen, profitieren davon.
Gibt es denn noch weitere Anwendungen, die besonders abgefahren sind, wo man sagt, okay, das ist wirklich spooky, da sind wir gerade dran?
Ja, ich darf eine Sache mal sagen, und das hatte Frau Navidi auch eingangs erwähnt, sind dann ein bisschen davon abgekommen. Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen Quantencomputing und klassischem Computing? Klassisches Computing, klassische AI, ist komplett deterministisch und regelbasiert. Ich würde sogar dahingehend mal hier korrigierend sagen, dass das, was derzeit als große AI-Welle sozusagen durchs Dorf getrieben wird, mit den Behauptungen, hier würde dann irgendwann intelligente, kreative Systeme entstehen, das halte ich für falsch. Ein regelbasiertes, deterministisches System wird niemals kreativ oder intelligent sein können, weil zur Intelligenz gehört nicht nur historisches Wissen und Mustererkennung. Das kann so ein klassisches AI-Modell super gut und schneller als das menschliche Gehirn. Zur Kreativität, Goethes Faust schreiben, die spezielle Relativitätstheorie entwickeln. Dazu gehört etwas anderes, ein Impuls, etwas von außen, Fragezeichen. Mir fällt etwas ein, was nicht komplett auf meinen historischen Erfahrungen basiert. Und das kann klassische KI nicht. Quantum KI, die zugrunde liegende Quantenphysik, ist im Kern nicht deterministisch, nicht kausal. Sie ist auch übrigens nicht lokal, aber sie ist nicht determiniert. Das ist ganz was anderes als ein klassisches KI-Modell. Und hier öffnen wir Türen, von denen wir noch gar nicht wissen, was wir da öffnen, weil unser menschliches Gehirn ist, wenn überhaupt, einem Quantencomputer ähnlich, keinem klassischen Computer. Und deshalb kommen wir hier in Strukturen, wo wir Computer haben werden, wo wir auf die Ergebnisse vertrauen werden. Der löst eine mathematische Gleichung, wir setzen das ein und sagen, ja, stimmt. Und wir werden immer mehr davon abhängig, mit immer mehr Applikationen. Aber wir können beim Quantencomputing nicht mehr in genau deterministischer Weise sagen, wie der da drauf gekommen ist. Aus A folgt nicht 100% hart gecodet B.
Wie muss man sich eigentlich Ihren Job konkret vorstellen, also im Arbeitsalltag? Wie viele Leute arbeiten für Sie und was machen die genau? Schreiben die Algorithmen oder versuchen die auszutüfteln, welche Hardware sie brauchen? Wie funktioniert sowas?
Ja, wir haben ein sehr internationales Unternehmen, mehrere Standorte eben in Westeuropa und UK, London und Nordamerika. Und wir haben über 300 Mitarbeiter, davon über 150 Quantenphysiker. Und ganz grob gesprochen haben wir unser R&D, unsere Forschung in Europa. Wir haben unsere Kommerzialisierung in London und unser Product Engineering in San Francisco. Und in der Forschung ist es wirklich so, dass sich hier Quantenphysiker, ich bin ja selber einer, ich habe ja sozusagen, bin ja Quantenphysiker und war dann 20 Jahre in der Wirtschaft, aber deshalb darf ich sagen, da haben wir ganz viele Nerds, ich meine das im besten Sinne, die hier ganz innovative Dinge sich ausdenken, Quantenalgorithmen, Quantum Security Lösungen, da spielt wirklich ganz viel Hardcore Quantenphysik eine Rolle. So, und das wird dann sozusagen durch das Product Team in Amerika productized, sodass man das auch wirklich kommerziell anwenden kann. Und dann gehen wir sozusagen in die Entwicklung. Das heißt, wir haben alles wie ein normales Unternehmen auch, aber sicherlich ist unsere DNA vor allen Dingen bestehend und bestimmend aus Quantenphysikern. Ja, wir sind schon da ein großer Verein an Quantenphysikern, die da zusammenkommen.
Ist das eigentlich die Endstufe oder gibt es möglicherweise in ein paar Jahren eine neuere Technologie, die nochmal einen draufsetzt?
Ja, solange sich die bekannte Physik nicht ändert, ist das in verschiedenen Aspekten das Endgame. Quantum is really the Endgame. Im Bereich Cybersecurity kann man das wirklich sagen. Solange sich die Gesetze der Physik in diesem Universum nicht ändern, ist Quantum Cybersecurity das Endgame. Wenn wir in diesen sozusagen sicheren Hafen laufen, dann ist die Welt nicht mehr hackbar. Dann ist die Kommunikation angriffssicher. Auf dem Weg dorthin jedoch, whoever gets there first, ja, hat einen wahnsinnigen strategischen Vorteil. Und deshalb ist es so ein Global Race, insbesondere zwischen USA und China.
Wird Ihr Job irgendwann überflüssig werden, einfach weil die Quantentechnik lernt, sich von selbst eigenständig weiterzuentwickeln?
Spannende Frage. Übrigens, das berührt fast, warum habe ich das Unternehmen gegründet? Ich bin seit Teenager-Zeiten begeistert über die Quantenphysik und seine ursprünglich philosophischen, metaphysischen Konsequenzen, getrieben so von den Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Bin auch ein spiritueller Mensch und insofern bedauere ich, was ich jetzt eigentlich sage, nämlich, dass es in der Tat Quantensysteme geben kann in Zukunft, die wir nicht mehr unterscheiden können vom Verhalten menschlicher Gehirne. Ja, und das ist natürlich schon, deshalb diese gesamte Debatte, die wir jetzt im klassischen KI-Bereich führen, die gehört da eigentlich nicht hin. Die müsste in den Bereich Quantum AI geführt werden. Und da kommt man natürlich schon zu Themen. Ein Quantencomputer, wenn er denn ein exponentielles, unbeschränktes Leistungssteigerungsverhalten zeigt, kann man am Ende schon von Quantensimulationen sprechen. Es gibt einen Psalm in der Bibel irgendwie, der heißt, der liebe Gott kennt jedes Sandkorn im Universum. Und man müsste leider wahrscheinlich heute ergänzen, der Quantencomputer irgendwann auch. Ja, und das wirft natürlich Fragen auf.
Sie sagten eben, dass in Deutschland der Übergang von der Theorie zur Praxis so schwierig ist. Also sich selbstständig zu machen, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Wie haben Sie das geschafft? Sie kommen ja aus der Wissenschaft. Wie haben Sie da ein so erfolgreiches Unternehmen gegründet?
Ja, sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort ist, dass ich nur halb aus der Wissenschaft komme. Ich bin sozusagen halb Nerd, halb Banker. Ja, und ich glaube, genau diese Kombination braucht es. Wenn Sie nur, in Anführungszeichen, akademischen Background haben und dann in diese Kommerzialisierung von so einer Deep-Tech-Disziplin gehen, ich glaube, dann fehlt Ihnen der kommerzielle Zug zum Tor. Auf der anderen Seite ist Deep-Tech, insbesondere Quantum, eine Disziplin, da können Sie nicht so als, ich sag mal so, Ex-Unternehmensberater und Ex-Ivy League MBA-Kandidat so strategisch analysieren. Ui, das kommt jetzt, das ist ein Billionenmarkt, da gehe ich jetzt rein. Da fehlt Ihnen die Street-Credibility bei den Forschern. Sie müssen beides eigentlich haben. Und es gibt nicht so viele, die beides haben. Ich bin ja ein etwas älterer Gründer mit über 50. Das ist sicherlich Teil des Erfolgsrezeptes und auch, dass wir sehr international sind. Ja, also wir orientieren uns als Unternehmen nicht hier an Subventionen hier in Deutschland, weshalb ich das auch sozusagen durchaus kritisch betrachten kann, sondern wir wollen die International Corporates haben. Ich bin fast alle zwei Wochen in Amerika, mache dort Business Development und das braucht es, glaube ich, um das erfolgreich zu machen.
Das war ein beeindruckendes Gespräch. Wir werden das weiterführen. Und ja, herzlichen Dank einstweilen für heute, Markus Flitsch, und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss, Herr Flitsch, alles Gute.
Wunderbar. Danke Ihnen sehr, dass Sie es möglich gemacht haben.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.